Ein Gotteswort hat mich kolossal geprägt und das will ich heute Abend hier im Mittelpunkt haben. 2011, also wie gesagt, wurden meine Frau und ich zur Hochschule nach Liebenzell gerufen und das war herrlich mit den jungen Leuten. Ah, das war toll, zu gestalten, zu prägen, zu begleiten. Aber überlegt euch mal, habt ihr Kinder? 240 Kinder. Es war toll, es war richtig schön. Bis ich dann 2014 Kopfschmerzen bekam. Und zwar nicht mal ab und zu, wenn sich das Wetter geändert hat, sondern eben permanent Kopfschmerzen. Ist ja klasse, dass es Ibu 400 so rezeptfrei gibt. Dann kannst du zwei Ibu 400 nehmen. Und das habe ich morgens gemacht und mittags genommen und abends wieder, weil ich es sonst nicht ertragen habe. Du machst das für Jesus Christus, da gibst dein Leben und dann auf einmal merkst du, nee, irgendwie. Und ich bin Gott so dankbar, dass meine Frau durchgehalten hat in diesen Wochen, weil wenn du Langzeitschmerzen hast, du bist ja ungenießbar für deine Umgebung. Bei den Studierenden hatte ich mich noch im Griff, aber dann daheim nur Schmerzen. Ich wusste nicht, was soll das. Ich wollte gestalten, wollte kraftvoll mich einbringen, wollte prägen und dann wirst du auf einmal so ausgebremst. Als ich dann mal wieder unterwegs war mit dem Auto und die Nagoldstraße langfuhr und auf einmal Doppelbilder sah, nämlich mir kamen zwei Autos entgegen, eins auf der normalen linken Seite und das andere so ein bisschen fast bei mir drin, so im Gesichtsfeld, da bin ich zum Augenarzt und habe gesagt, also irgendwas stimmt nicht. Und dann hat er gesagt, sofort Fahrverbot. Ah, Sie sind eine Zeitbombe. Und dann wirst du krankgeschrieben. Pulsierendes Leben um dich herum, meine Frau dann drüben mit den Studierenden und ich krank. Kopfschmerzen, Doppelbilder. In der Zeit hat mich dieses Wort so getröstet, war mir das so die Hilfe. Und deswegen, Samuel, für dich, denn vielleicht kommt bei dir auch mal so eine Zeit, für uns alle aber, Jesus Christus sagt, das alles habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir, durch mich Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, vertraut darauf. Griechisch heißt es eigentlich Kopf hoch, ich habe die Welt überwunden, besiegt oder im Griechischen übersiegt. Drei Punkte. Das erste, werd ruhig. Ich wurde dann ins CT und MRT nach Pforzheim geschickt. Wart ihr schon in der Röhre? Ich war in der geschlossenen. Also da kommst du rein und kriegst dann noch so ein Stahlgeflecht über den Kopf und dann wird eine Klappe oben zugemacht und dann macht der Computer so Schichtaufnahmen. Als ich da in dem Wartezimmer war, ich hatte nur panische Angst. Was kommt raus? Was ist in meinem Kopf? Was soll das Ganze? Wie soll das weitergehen? Diese Schmerzen und dann diese Ungewissheit eben. Aber die Krankenschwester dort beim MRT, die hat mich also liebevoll begrüßt und hat gesagt, Herr Mauer, überhaupt kein Problem. Viele kriegen hier Panikattacken, aber sie kriegen so Kopfhörer. Und wenn das dann anfängt, so der Computer Schichtaufnahmen zu machen, dann kriegen sie so Chill-Out-Musik. Wisst ihr, da läuft so ein Wasserfall runter oder irgendwas Esoterisches. Auf jeden Fall, das soll beruhigen. Und als zweites hat sie mir ein Bällchen in die Hand gegeben und hat gesagt, aber wenn dann trotzdem die Angst wird, dann kann man draufdrücken und dann macht man die Klappe auf und man hat wieder ein bisschen mehr Luft und Freiheit und so und dann geht vielleicht die Angst weg. Aber sie sagte mir, drücken Sie lieber nicht drauf, sonst müssen wir von vorne anfangen und dann dauert das dementsprechend noch mal länger. Und das dritte war, und da dachte ich, das ist ja kein Problem, 20 Minuten ruhig liegen, weil die Schichtaufnahmen müssen ja nachher auch irgendwie aufeinander passen. Wurde zugemacht und die Musik kam und auf einmal hat es angefangen überall, wie sagt man bei euch, hat es gebissen oder so, ne? Also gejuckt hat es wie verrückt. Aber das hältst du nicht aus. Ich dachte, ich muss da irgendwo, aber ich musste ja ruhig liegen. Und dann vor allen Dingen diese Angst, was kommt denn jetzt raus? Hast du einen Tumor oder was ist es? Wirst du überhaupt noch arbeiten können? Der ich doch so gerne für Jesus arbeite. Ich war dauernd versucht, auf dieses Bällchen zu drücken. Aber ich wusste, boah, das dauert ja dann noch mal länger. Damals habe ich dieses Wort vor Augen gehabt, nämlich das alles habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir durch mich Frieden habt. Als erstes, Angst habe ich da volle Pulle erlebt. Und vielleicht hat die eine oder der andere auch, wenn er im Blick auf die nächste Zeit so vorausdenkt, dieses klamme Gefühl. Angst aus dem Lateinischen angustiae, Enge, ist ja diese Gemütsbewegung, die vor etwas Unbekanntem aus der Tiefe in uns emporsteigt und uns im Grunde stranguliert, in die Enge treibt. Ich lag dort eben in dieser Röhre und habe diese Angst gemerkt. Aber das Wunderbare war, und das hat mir so gut getan, ich bin ja nicht dem Unbekannten ausgeliefert, sondern wenn wir uns Jesus ausgeliefert haben, dann ist er ja vor allen Dingen der, der über allem steht. Shalom, Frieden will Jesus Christus geben, dann, wenn bei uns Angst hochkommt. Dieses Werd ruhig, weiß ich nicht, wo da der Knopf ist zum Ruhigwerden, aber getrost werden ist was anderes, nämlich getröstet werden. In dem Wissen, dass da einer ist, nämlich, der alles weiß. Die Bibelleserinnen, Bibelleser in unserer Mitte wissen, Johannes 16, da sagt Jesus Christus sein Leiden und Sterben voraus. Also bevor er starb, wusste er schon, was auf ihn zukommt. Und wenn das bei ihm so war, er, der Gottessohn, weiß auch bei dir, bei dir, bei dir. Samuel, für deine nächsten Monate, Jahre, weiß er, was da auf uns zukommt. Und das ist so getrost zu wissen. Und dann ist dieses Shalom nicht etwas, ja, was wir uns einreden müssen, wo wir uns zusammenreißen müssen, was wir selber irgendwie leisten können, sondern dann ist es dieses Geschenk, was du und ich, was wir erleben dürfen. Heute Abend vielleicht schon, wenn die Angst wieder hochkriecht, weil du dran denkst, was wohl mit deinen Kindern passiert, was wohl mit deiner Arbeitsstelle passiert, was wohl mit deiner Gesundheit passiert, was wohl im Weltgeschehen alles passieren wird. Shalom, aus dem Hebräischen übersetzt, heißt ja die Gesamtheit des inneren und äußeren Wohlergehens. Die Schichtaufnahmen blieben beim Computer. 20 Minuten lang hat das geruckelt und ich lag da allein in dieser Röhre. Äußerlich war kein Friede, aber innen drin. Und das bietet Jesus Christus jedem Einzelnen auch von uns heute an. Nämlich, werd ruhig, nicht reiß dich zusammen, sondern du und ich, wir dürfen doch beten. Ich habe mich in dem Moment auch gefragt, was machen also Menschen, die auch im MRT liegen, die nicht beten können? Was sind wir doch beschenkt. Werd ruhig. Kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich seid getrost. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Griechisch Kopf hoch. Nun, ich weiß, da in der Röhre habe ich mich daran erinnert, dass da meine Frau 1990 Krebs bekam. Einige von euch haben damals auch mitgebetet und mitgebankt. Das war wahnsinnig. Am Freitag kam sie ins Krankenhaus, dann Schnellschnitt, dann OP. Dann wurden die Lymphdrüsen eingeschickt. Das war Freitag. Damals musste man noch warten, bis Dienstag das Ergebnis aus dem Labor kam. Und die Ärztin hatte gesagt, Herr Mauer, wenn der Krebs, der gerade beim Explodieren war, so ganz aggressiv, wenn der schon gestreut hat, ist das der Tod ihrer jungen Frau, der damals 4 jungen Kinder. Ich war dann abends auch in der Gemeinschaftsstunde bei uns in Wilferdingen mit den 4 Kindern. Ich habe sie dann ins Bett gebracht, habe noch gebetet an ihrem Bettchen und habe gesagt, Herr Jesus, du weißt, wir brauchen die Mami. Den Kindern war es genug. Die schliefen. Aber ich kann mich noch entsinnen, ich habe, glaube ich, die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Die Angst war da. Und dann sich lapidar sagen zu müssen, jetzt werd mal ruhig, ging nicht. Sei getrost. Ja, wie denn? Was denn? Es war bloß dauernd die Sorge, wie geht's weiter? Wie geht's mit meiner Frau? Wie geht's mit unseren 4 Kindern? Wie überstehe ich das Ganze auch? Aber damals, am nächsten Morgen, wie gesagt, ich hatte wohl nicht geschlafen, klingelte das. Und dann stand einer aus der Gemeinschaft vor mir, ein Schreiner, und der sagte, Klaus-Dieter, ich habe dich gestern gesehen mit den 4 Kindern und das war ein Bild zum Jammern. Und als ich heute Morgen in der Werkstatt kam, da ist mir der Keil, der da in der Fensterbank lag, in der Schreinerei aufgefallen. Und ich dachte, so predigen wie du kann ich nicht, aber ich bring dir mal den Keil als Predigt für deine Situation. Und dann habe ich damals gesagt, ja und, was soll ich mit dem Keil? Und dann hat er gesagt, du, dass du im Moment in der Situation bist, leg doch mal deinen Hals auf die schiefe Ebene, dass du deinen Kopf im Moment hängen lässt, das ist normal. Aber ich bring dir diesen Keil, weil dieser Keil hat noch was an sich, nämlich man kann ihn auch umdrehen. Und wenn man dann den Hals rauflegt, da hat man eine ganz andere Blickrichtung. Und dann sagte er mir noch das Wort aus Hebräer 12, Vers 2, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und dann habe ich bloß gesagt, ja und wer dreht mir den Keil um? Und dann guckte er mich an und sagte, naja, wozu gibt es denn uns in der Gemeinschaft? Ja, deswegen bin ich heute Morgen da. Komm, wir beten miteinander. Und wisst ihr, das ist das, was Bonhoeffer auch einmal sagte. Ich sag's mal mit meinen Worten, er damals im Gefängnis, er sagte, wenn dein eigener Glaube dich nicht mehr zu tragen scheint, dann brauchst du den Glauben des Bruders, der dich trägt. Nicht, dass der Bruder für dich glauben kann. Nein, aber der kann für dich beten. Und dann geschieht etwas, nämlich, dass wir es erleben dürfen, dass wir getrost werden können. Ich wurde dann zum vierten Neurologen gerade überwiesen und ich habe schon gar nichts mehr erwartet. Aber ich wusste, viele beten, dass doch das endlich aufhört und Klarheit ist und man weiß, wie es weitergeht. Ich kam dann dahin und werde es nicht vergessen, ich nahm meine Augenbinde ab, weil ich konnte nur noch mit einem Auge sehen, sonst bin ich verrückt geworden. Nahm die Augenbinde ab und guckte diesen Arzt an in Pforzheim und der sagte, Herr Mauer, ich weiß, was Sie haben. Habe ich gesagt, geht mir ein bisschen zu schnell. Kein Mensch weiß, was ich habe und Sie gucken mich nur an. Und sagte, ja, er wäre in Göttingen gewesen bei dem einzigen Professor in Deutschland, der darüber forscht. Er hatte seine Doktorarbeit darüber geschrieben und er denkt, ich habe Myasthenia gravis. Ich habe gesagt, na mal langsam. Und dann habe ich ihm aber so erzählt, so was meine Symptome waren, meine Krankheitsverlauf. Und dann sagte er jedes Mal, ja, und dann hat er Elektroschocks gemacht und alles Mögliche und so. Also ich habe diese Autoimmunschwäche, manche wissen das. Das ist etwas, ja, damit kann man leben, wenn man Cortison nimmt. Und ich nehme Cortison, deswegen werde ich auch immer fülliger. Aber andere werden auch fülliger, auch ohne Cortison. Und deswegen, also das kann man ja wohl tragen. Ich bin Gott so dankbar, dass andere dieses Kopf hoch mit mir praktizieren. Dass ich es nicht alleine hinkriegen muss, den Keil umzudrehen. Denn vielleicht ist die eine oder andere, der auch denkt, oh, wie überstehe ich bloß die nächste Woche? Und wenn dann einer sagt, Kopf hoch, aber wenn einer mit dir betet, und deswegen Samuel, ich denke, das ist auch für die Jugendarbeit so wichtig, dass sie eine Anlaufstelle haben. Egal wie alt, sie mit dir beten können. Und nimm dir viel Zeit dazu. Genauso viel Zeit wie im Fitnesscenter. Nimm dir Zeit, mit den Menschen zu beten. Damit dieser Keil wirklich umgedreht wird. Und das kann nur Gott selber. Aber da brauchen wir einander, dass dieser Blickrichtungswechsel auch wirklich vollzogen wird. In deinem und in meinem Leben. Egal in welcher Situation du jetzt auch stehst und was nächste Woche auf dich zukommt. Willst du aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens? Wenn man was Neues anfängt oder wenn man eben weiß, irgendwas hört vielleicht auch auf. Wie gut, dass da unser Gott der gleiche ist, der zu seinen Verheißungen steht. Der da sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, also Kopf hoch. Kommen wir zum dritten Punkt, nämlich Jesus schafft's. Jesus sagt hier weiter, ich habe die Welt überwunden, besiegt. Griechisch steht da eigentlich sogar übersiegt. Nun, für Welt, da steht im Johannesevangelium nie das, was unseren Globus meint oder den Kosmos, sondern im Johannesevangelium steht immer dieses Getrenntsein von Gott. Und ich weiß nicht, was trennt uns von Gott? Gut, wir sind ja eigentlich ordentliche Menschen und wir haben ja auch alles so im Griff und so. Auf jeden Fall, diese 5 Jahre in Liebenzell, das war spitze. Vor einem Jahr, als wir dann umzogen, ja, dann lud mich mein Freund da aus Silmingen, der Jürgen Rörsch, nee, der Sohn, der Martin, nach China ein und ich war einige Wochen in China. Ey, war klasse, war so spitze. von dem gequirligen Missionsberg, dann, bevor ich in den Reisedienst kam, einfach diese Wochen zwischen den Millionen Menschen, die einem auch auf den Keks gehen können. Denn keiner versteht Englisch. Mein Freund, der arbeiten musste tagsüber, hatte mir dann so ein Zeichen gegeben, so diese griechischen, dieses chinesisch hätte ich ja noch gekonnt, aber die chinesischen Zeichen. Und dann habe ich das dahin gegeben. Ich wollte zum Beispiel zum Yangtze, zu diesem Riesenfluss, der so fünfmal so breit ist wie der Rhein. Ich gab dem Taxifahrer dieses Zeichen und dann hat er mich 2 Stunden durch den Verkehr gefahren. Ich wusste nicht, ob der verstanden hat, wo ich hin will, aber ich konnte ja auch nichts machen. Und dann ein Gestank und ein Gehupe und dann war ich am Yangtze und ich dachte, toll, keine Vögel mehr, keine Fische mehr. Ich wollte eigentlich meine Füße da reinstrecken, aber in die Dreckbrühe, boah, die müssen wirklich was im Blick auf Umwelt machen. Also ich war so geschafft. Da bin ich in den chinesischen Garten gegangen. Wisst ihr, so ein buddhistischer Garten, so mit viel Ordnung und Ruhe und dann so ein Klingklang und so. Oh, Gott hat schon Humor. Als ich dann da in der Ruhe saß, mir war es, als wenn Gott zu mir sprechen würde. Nämlich, Klassida, bist du eigentlich versöhnt mit den 5 Jahren in Bad Liebenzell? Bist du eigentlich versöhnt mit dem? Und dann habe ich gesagt, wie wir alle, na klar. Aber dann wurde ich ehrlich vor mir selber und er war erschrocken, wie bitter ich geworden war. Im Blick auf Gott. Ich wollte doch mein Leben ihm geben. Ich wollte mich doch einsetzen für ihn. Und nun habe ich diese blöde Krankheit. Und die Ärzte sagen, hat was mit Stress zu tun. Das ist so meistens der auswirkende Punkt. Und ich dann, tja, mit Gott ins Gericht ging. Wer bin ich? Aber ich bin so dankbar, dass es die Klagepsalmen gibt. Und wie die manchmal mit Gott in Gericht gegangen sind. Ich habe ihm auch vorgeworfen. Und jetzt habe ich mein Leben dir gegeben. Jetzt will ich was machen und werde ausgebremst. Aber während ich noch so sprach, habe ich gesagt, oh Gott, aber diese Bitterkeit, die will ich nicht. Die steht mir im Wege. Und die steht dir im Wege. Und das geht gar nicht. Vor allen Dingen fiel mir ein, dieser Kampf in Liebenzell, da so manches aufzubauen und zu verändern, gerade so ein Schlachtschiff über 100 Jahre alt, ist nicht so einfach zu verändern. Das hat mir so Wunden zugefügt auch. Aber mir wurde klar, ich habe wahrscheinlich anderen auch Wunden zugefügt. Denn wenn man mal kämpft, ich merkte auf einmal, Klassida, du denkst wohl, dass Gott eigentlich mit dir so im Reinen ist und du vor allen Dingen mit ihm. Aber da ist die Bitterkeit. Du bist letztlich getrennt von ihm. Aber dass ich da in diesem buddhistischen Garten sagen konnte, Herr, aber das will ich auf keinen Fall. Von dir reden, sogar beten und letztlich vielleicht doch verloren gehen wegen Bitterkeit, die mich zerfrisst. Ich habe auf Jesus schauen können und das ist dieser Anfänger und Vollender des Glaubens, dort in dem buddhistischen Garten und habe sagen können, Herr Jesus, ich will vergeben anderen, die mir was zugefügt haben. Ich will dir zugestehen, dass du anders führst, als ich mein Leben eigentlich gedacht habe. Dass du auch manchmal eben uns ausbremst, aber nicht um uns zu quälen, sondern weil du was Gutes vorhast. Und vor allen Dingen vergib mir, Herr, wo ich anderen auch Wunden zugefügt habe. Und dass dann so ein Shalom mich ausgefüllt hat, das ist etwas Herrliches. Und deswegen, das wünsche ich hier in der Jugendarbeit, das wünsche ich dir ganz persönlich, egal wie alt du bist, dass dieser Shalom, dieser Friede da ist. Ich habe dann abends, nachdem dann ich noch ein Taxi suchen musste und wieder so ein Bildchen hingehalten hatte und ich hoffte, dass das die Adresse war von meinem Freund, als ich dann abends bei ihm war, haben wir miteinander Abendmahl gefeiert. Ich bin sonst kein Sakramentalist, aber das war sowas, das war einfach obergenial, das zu erleben, dass da Jesus sein Leben gelassen hat, damit ich mit Jesus leben kann. Nicht mehr getrennt sein muss von ihm jetzt und ihn einmal schauen darf, an den ich jetzt glaube. Als ich das meiner Frau dann per WhatsApp schrieb, dass ich da so ein Erlebnis hatte und so ganz in Ordnung gekommen bin, schrieb sie bloß zurück, und deswegen musst du nach China fliegen? Na, ich zurückgeschrieben, nee, aber war schon gut. Und deswegen keiner von euch muss nach China, sondern hier ist Jesus Christus. Und das ist das Entscheidende. Dieses Getrenntsein von Gott muss nicht sein. Er will das Leben. Er hat das Leben. Er hat übersiegt. Nun, übersiegt, keine Ahnung, ich war nicht beim Militär. Wer war denn beim Militär von euch Männern? Weil das Wort, was da im Griechischen steht, kommt nämlich aus der Militärsprache. Also ich bin durch einen geistlichen Paragraphen drumherum gekommen. Aber, gell, was heißt denn übersiegen? Braveheart, guckt man das heute noch? Und Patriot? So diese Männerfilme, wo Männer noch Männer sind. Wo meine Frau dann immer sagt, boah, was findest du denn bloß an dem Gemetzel? Aber auf jeden Fall, gell, bei diesen zwei Filmen gibt es dieses Übersiegen auch. Diese militärische List, die hier drin steht. Nämlich, es war so, da gab es eine Order und die hieß, kämpft, aber tut so, als wenn der Feind euch besiegt. Flüchtet, nachdem dann irgendwie vielleicht eine Fahne oder eine Posaune oder irgendwas so als Order abgesprochen war. Und dann flüchtet und wenn der Feind dann denkt, er hat den Sieg schon in der Tasche, dann kam die Order übersiegen, nämlich umdrehen. Und der Feind, der eben leichtsinnig geworden war, weil er dachte, er hat ja schon den Sieg, der wurde dann überrumpelt von dem, dass da auf einmal wieder Gegenwehr war. Übersiegen. Der Feind wird noch manchen Etappensieg hier in diesem Leben, vielleicht auch in deinem Leben haben, auch in deiner Arbeit hier in Harthausen. Aber da ist einer, nämlich Jesus Christus, der hat schon übersiegt und der geht mit. Und damit komme ich zum Schluss. Ich habe, glaube ich, schon 35 Jahre einen Nabelbruch gehabt. Gell, wir Männer, wir haben ja alle irgendwas, aber damit kann man ja alt werden. Aber durch den Umzug, ich habe, glaube ich, zu schwer gehoben. Auf jeden Fall, ich hatte dann so ein Loch da, hat der Arzt gesagt, muss operiert werden. Gut, kurz vor Weihnachten bin ich ins Katharinenhospital in Stuttgart, weil einen Evangelisten braucht niemand Weihnachten. Da hat jeder seine Advents- und Weihnachtsfeiern. Was soll ich? Also war ich im Krankenhaus. Die OP, ich war dann aufgewacht und aus dem Aufwachraum raus ins Zimmer. Der Nachbar wurde auch reingeschoben. Wir haben nicht viel miteinander reden können. Wir haben beide noch vor uns hingelitten. Aber ich kriegte mit, er ist 45 Jahre alt, ist Professor, ist bei Daimler und forscht da im Blick auf E-Autos. Also ein ganz gescheites Mensch. Jedenfalls, wir lagen da. Auf einmal kamen zwei osteuropäische Frauen rein mit dem Mittagessen. Sie stellten das Mittagessen so auf unsere Betten. Wir haben das schon mal hochgemacht. Sauerkraut, Ripple, also so Kassler, und dann noch Kartoffelbrei. Wir haben uns dann angeguckt und er hat gefragt, so diese zwei osteuropäische Frauen, darf man nach einer Bauch-OP Sauerkraut? Aber die haben ja nichts Deutsch verstanden, die haben nur gelächelt und die sind dann raus. Er hat dann zu mir gesagt, ja, wie ist denn das? Dürfen wir das überhaupt? Da habe ich gesagt, weiß ich auch nicht. Aber ich habe gesagt, ich bin Pastor, ich bete jetzt. Ich bin immer gewöhnt vorm Essen, wenn es mehr als 1,50 kostet, so hat man es im Pietismus gelernt, wenn es mehr als 1,50 kostet, dann betet man. Und das war sicherlich mehr als 1,50. Auf jeden Fall, ich habe dann laut gebetet, habe gar nicht abgewartet, was der sagte und habe gesagt, Herr Jesus, hab Dank, unsere OPs sind scheinbar gut verlaufen. Der hatte auch eine Bauch-OP, ich glaube Galle oder irgend sowas. Also auf jeden Fall, wir liegen hier, toll, hab Dank dafür, dass unsere OPs gut verlaufen sind. Hab Dank, dass wir nicht in Aleppo sind, dort in Syrien, in so einem zerbombten Krankenhaus. Hab Dank, dass wir genug zu essen haben. Wir wissen zwar nicht, ob wir das dürfen, aber segne du es einfach. Amen. Es kam nichts. Da dachte ich, boah, wieder als Evangelist ein bisschen zu schnell vielleicht oder so. Aber wir haben natürlich viel miteinander geredet. Ich weiß noch, in der ersten Nacht haben wir auch gar nicht schlafen können. Da hat er mir dann erzählt, in Berlin ist er aufgewachsen. Seine Mutter war Analphabetin, also ganz schwach. Er hat noch vier Geschwister gehabt, sie zu fünft, aber wurden vom Vater immer und immer wieder misshandelt. Immer und immer missbraucht. Immer und immer vergewaltigt, einer nach dem anderen. Und dann erzählte er nachts, da waren wir schon per Du, Klaus Dieter, und meine vier Geschwister haben sich das Leben genommen. Einer nach dem anderen. um dieser Hölle zu entrinnen. Und dann guckte er zu mir rüber in mein Bett und sagte, und, wo war dein Gott? Gut, wenn man dann am besten gar nichts sagt, weil, was sollst du denn da sagen? Ich habe keine Antwort. Er hat auf jeden Fall erzählt, ich habe aber dann gesagt, diesen Ausweg, Selbstmord wähle ich nicht, sondern ich pack's Leben und zeig's anderen, zeig's auch, wenn es diesen Gott gäbe, dass man ohne ihn das schafft. Und ich bin Professor, sagte er. Gut, wir haben dann uns näher kennengelernt und habt ihr schon mal eine Bauch-OP gehabt? Da kriegst du ja die ersten 2 Tage so eine Morphiumpumpe. Alle 5 Minuten, pop, kannst du dir wieder einen geben. Aber toll, aber als sie dann die uns genommen haben, da war uns so komisch, wir mussten aber schon vom ersten Tag an aufstehen und wir standen dann im 6. Stock im Katharinenhospital, haben über die Straße geguckt, da ist eine Aral-Tankstelle und dann kamen wir beide auf die Idee, haben dann noch beide so diesen Blutsack da, im Schlafanzug uns aufgemacht durchs Krankenhaus, über die Straße drüber zur Aral-Tankstelle und haben miteinander ein Piccolo getrunken. Ein Sekt war einfach nur bombig. Und so kamen wir uns immer näher. Ich glaube, nach dieser Aktion erzählte er dann nachts, als wir wieder nicht schlafen konnten, dass er mit 13 gemerkt hat, dass er schwul ist. Er hat sich dann seinem Religionslehrer, dem Pfarrer, anvertraut und der wusste nichts anderes, als vor versammelter Klasse zu sagen, dass er schwul ist und dass er vor versammelter Klasse ihm dann ins Gesicht gespuckt hat. Und er dann rüberguckte zu mir ins Bett und sagte, und merkst du, also mit deinem Gott kann ich nichts anfangen, aber mit dieser Berufssparte, Pastoren, das sind ja alles Heuchler, das sind doch die Letzten. Da bist du dann ganz, ganz ruhig. Und merkst ja, was soll ich dazu noch sagen? Gut, dann kam auch sein Mann, er ist 11 Jahre schon in einer Beziehung mit einem Mann, dann kamen seine Verwandten, Bekannten, alle so ein Klientel, die erreiche ich sonst nicht. Und denen hat er mich ihnen vorgestellt, nämlich hat dann immer gesagt, das ist mein Krankenhausfreund, der Klaus-Dieter, der ist anders. Ja, ich habe 4 Kinder. Und dann sagte er, und der ist Pastor. Und dann hättet ihr mal die Gesichtszüge immer sehen sollen. Das entgleiste immer, weil alle Vorurteile hochkamen. Das sah man so richtig im Gesichtsausdruck. Er aber dann, und das ist so das, was mich so dankbar gemacht hat, bei all dem, was wir an Antworten nicht haben. Er dann aber vor den anderen immer sagte, der ist anders, der ist Pastor. Aber der kennt Gott persönlich. Wisst ihr, und das ist das, dass ich Gott persönlich kennen darf. Das ist das Schöne. Und deswegen in der Jugendarbeit oder in der Gemeinschaftsarbeit, ja, bei dir in deiner nächsten Woche, ihn persönlich dabei zu haben, ihn persönlich zu kennen, das ist das Entscheidende. Was ist, wenn das Leben mich ausbremst? Ja, das hält. Er hält. Gut, am Heiligabend sind wir da aus dem Krankenhaus rausgeschmissen worden. Wir waren zwar nicht gesund, aber die wollten ja ihre Betten frei bekommen. Und ist doch klar, als Pastor, was habe ich dann gesagt? Ich habe gesagt, Gott segne dich. Und dann guckte er mich an und sagte, Klaus-Dieter, gell, so einen personifizierten Gott kenne ich nicht. Aber ich will dir auch was Gutes wünschen, nämlich die Macht des Universums sei mit dir. Starbucks. Was bin ich froh, dass ich nicht nur was von einer Macht im Universum weiß, sondern dass sich Jesus Christus persönlich vorgestellt hat, Mensch geworden ist und für uns dort am Kreuz starb, damit wir nicht getrennt sein müssen von ihm, jetzt, im Sterben und danach. Gott segne uns für die nächste Zeit. Aufsehen auf ihn, indem, dass wir ruhig werden, den Kopf erheben, um es dann erleben zu dürfen. Jesus ist es, der schafft. Amen.